Der Märchengarten. Heute mit einem Märchen von Petra Kania. Das Märchen von der Suche nach dem verlassenen Glück. Kannst du mir sagen, wo ich das Glück finde? Fragte das Mädchen Shanti den Losverkäufer Kadir.
Warum willst du das wissen?
Fragte Kadir. Meine Mutter hat gesagt, dass das Glück sie verlassen hat und nun ist sie immer traurig. Überlegte Kadir.
Also Glück ist, wenn du ganz viel Geld hast, dann bist du glücklich.
Kannst du mir sagen, wo ich das ganze viele Geld finde? Fragte Shanti.
Wenn du ein Los von mir kaufst, dann kannst du das Glück finden,
versprach Kadir, der Losverkäufer.
Es kostet auch gar nicht viel.
Ich habe aber kein Geld. Kannst du mir Geld geben, damit ich ein Los kaufen kann?
Nein,
sagte der Kadir.
Ich habe selbst nur sehr wenig Geld. Du musst das Los kaufen. Das Los kannst du deiner Mutter schenken und dann gewinnt sie ganz viel Geld,
sagte Kadir und murmelte ein »Vielleicht«, aber das hatte er so leise gemurmelt, dass Shanti das nicht hören konnte. »Und ist meine Mutter dann glücklich?«
»Ja, wer Geld hat, ist glücklich. Er kann sich dann alles kaufen, was er haben möchte. Häuser, Tiere, Felder, Süßigkeiten.«
»Auch Menschen?«
überlegte
Kadir, der Losverkäufer. Dann sagte er,
»Ja, auch Menschen kann man mit viel Geld kaufen.«
»Sind die gekauften Menschen dann auch glücklich?«
»Das weiß ich nicht.«
»Wer kein Geld hat, ist nicht glücklich?« fragte Shanti weiter.
»Ach, jetzt hör auf mit deiner Fragerei. Wenn du kein Los kaufen willst, dann verschwinde.«
Und Kadir drehte sich zur Seite und begann wieder für seine Lose zu werben.
»Kauft Lose, Leute, kauft Lose!«
Shanti ging weiter, um das verlassene Glück zu suchen. Vielleicht konnte sie es auch finden, ohne ein Los zu kaufen. Sie kam zu dem Obst- und Gemüsehändler Salim.
»Leute, kauft Gemüse! Bei mir gibt es das beste Gemüse und das beste Obst im ganzen Land. Na, kleines Mädchen, willst du vielleicht eine meiner wunderbaren Mangofrüchte kaufen oder vielleicht lieber eine dieser goldgelben Bananen?«
Shanti schüttelte nur den Kopf. »Hast du auch Glück?«
»Was soll das denn sein? Ist das eine neue Gemüsesorte oder eine besondere Frucht?«
»Ich weiß nicht«, sagte Shanti.
»Also ich habe das nicht. Aber wenn du das Glück findest, dann bring es zu mir. Ich gebe dir auch viel Geld dafür. Aber du darfst das Stück Glück nur mir bringen, keinem anderen«,
forderte der Salim und rieb sich gierig die Hände. »Wenn ich das Glück gefunden habe, dann gebe ich dir ein Stück ab«, versprach Shanti. »Aber den Rest bringe ich meiner Mutter.« Und sie ging weiter. Da kam sie an der Krankenstation vorbei. »Was suchst du hier?« fragte die Krankenschwester. »Ich suche das Glück. Das Glück hat meine Mutter verlassen und jetzt ist sie immer traurig«, erzählte Shanti. »Das Glück gibt es hier nicht, aber ich kann dir eine Medizin geben. Hier nimm die Tabletten für deine Mutter mit.« »Ist da das Glück drin?« »Kann schon sein, kleines Mädchen. Die Tabletten machen deine Mutter glücklich. Du musst sie aber bezahlen. Aber eine Tablette schenke ich dir.« »Muss man das Glück kaufen?« fragte Shanti, die kein Geld besaß. »Ja«, sagte die Krankenschwester, »es gibt kein Glück umsonst.« Traurig ging Shanti weiter. Selbst wenn sie das Glück finden würde, was dann? Sie hatte doch kein Geld, um es kaufen zu können.
»Warum weinst du, kleine Shanti?«
sagte da ein alter Mönch, der unter einem Baum saß und meditierte.
»Kannst du mir sagen, wo ich das Glück finde und was es kostet? Das Glück hat meine Mutter verlassen und nun ist sie immer traurig«,
erzählte Shanti. Der Mönch lächelte und streichelte seine dreifarbige Katze, die neben ihm kauerte.
»Das Glück kostet nichts. Schau dich um. Überall findest du das Glück.«
Erstaunt drehte sich Shanti im Kreis, um das Glück zu sehen. Dann sah sie in den Himmel, wo die Wolken langsam dahinzogen. Sie sah Vögel, die lustig zwitscherten und eifrig Material sammelten, um ein Nest zu bauen.
»Du kannst das Glück sehen. Du kannst das Glück auch riechen, kleine Shanti«,
sagte der Mönch. Shanti atmete die Luft ein. Es roch nach frischer Erde, dem Duft verschiedener Blumen und Pflanzen.
»Du kannst das Glück auch hören«,
sagte der Mönch. Windgeräusche, das Summen von zahlreichen Insekten, das Rascheln von Blättern, das Schnurren der Katze, so viele Geräusche konnte Shanti jetzt hören.
»Du kannst das Glück auch spüren«,
sagte der Mönch. Die Katze kam und streifte an Shantis Beinen entlang. Sonnenstrahlen wärmten ihre Haut. Ein sanfter Wind streichelte ihr Haar.
»Und all das ist für jeden von uns da. Nur viele Menschen sehen, hören, riechen und spüren nicht mehr. Sie suchen so sehr nach dem Glück, dass sie es einfach übersehen. Jeder von uns kann das Glück verbreiten. Deine Liebe ist dein innerer Glücksschatz. Achte deine Mitmenschen, achte die Natur, achte die Tiere. Gehe achtsam durchs Leben und gib deine innere Glückswärme weiter.«
»Danke, jetzt habe ich das wahre Glück gefunden.«
Und Shanti lief zurück nach Hause. Dort sah sie ihre Mutter und fiel ihr in die Arme. Ganz feste drückte sie sich an die Mutter, spürte deren Wärme, sog deren Duft ein.
»Mama, ich habe dich so lieb. Ich bin so glücklich, dass es dich gibt.«
Die Augen der Mutter strahlten, als sie Shanti auf die Stirn küsste, und sie sagte, »Und ich liebe dich auch, mein Kind. Du bist mein Glücksstern.« Da lachte Shanti und rief,
»Jetzt ist das Glück zu dir zurückgekommen. Komm, und ich zeige jetzt all das Glück um uns herum.«
Sie nahm die Hand ihrer Mutter und zeigte ihr das Glück. Das Märchen von den drei Wundern. Einmal im fernen Indien saß ein weiser Mönch im Schatten eines so großen Baumes und meditierte. Neben ihm lag seine treue dreifarbige Katze. Er war für seine Weisheit im ganzen Land und weit darüber hinaus bekannt. So war es für viele der jungen Mönche der größte Wunsch, Schüler des weisen Mönches zu werden. Aber der weise Mönch nahm nur einen einzigen Schüler jedes Jahr auf. Und so kam es, dass sie wieder zurück in ihre Klöster geschickt wurden, um die Lehren Buddhas zu studieren. Einmal aber kamen drei junge Mönche des Weges. Sie warfen sich vor dem weisen Mönch auf den Boden, zollten ihm ihre Hochachtung und baten darum, von ihm aufgenommen zu werden.
»Nur wer ein wahres Wunder vollbringt, der soll mein neuer Schüler werden«,
sagte der weise Mönch.
»Aber wir beherrschen keine Wunder«,
antworteten die drei jungen Mönche, und sie wurden ganz traurig.
»Geht in die Welt hinaus, und wenn ihr ein Wunder vollbringen könnt, dann kommt wieder zu mir zurück.«
So sprach der weise Mönch, und dann schloss er seine Augen und meditierte. So zogen die drei jungen Mönche in das Land hinaus. Der erste von ihnen blickte zum Himmel hinauf. Da sah er einen gewaltigen Adler, der dort seine Kreise zog.
»Ich werde fliegen lernen, so wie der Adler. Das wird mein Wunder sein, und dann werde ich als Schüler angenommen.«
So dachte der erste der jungen Mönche, und er kletterte auf den erstbesten Baum, bis hinauf, in den obersten Gipfel. Er breitete seine Arme aus und sprang in den Himmel, aber, oh weh, er fiel steil hinab auf den Boden.
»Du kannst nicht fliegen«, sagte da eine Stimme aus dem Baum.
Es war die dreifarbige Katze des weisen Mönches. Der erste der jungen Mönche rieb sich seine schmerzenden Arme und Beine und blickte die Katze wütend an.
»Du wirst schon sehen, ich werde das Fliegen schon noch lernen.«
Und zum zweiten Male stieg er hoch in den Baum hinauf, aber anstatt davon zu fliegen, fiel er wieder mit einem lauten Plumps zu Boden. Aber er gab nicht auf, sondern er stieg wieder und wieder auf den Baum, und wieder fiel er zu Boden. Die dreifarbige Katze hatte ihn die ganze Zeit über beobachtet, und als er zum 100. Male auf den Baum klettern wollte, sagte sie:
»Was gibst du mir, wenn ich dir verrate, was du tun musst, damit du wie der Adler fliegen kannst?«
»Geld habe ich nicht, aber ich habe ein goldenes Amulett, das mir einmal ein Mönch geschenkt hat, als ich ein kleiner Junge war. Das gebe ich dir.«
»Nun gut, dann pass auf.«
Und so flüsterte die dreifarbige Katze dem ersten der jungen Mönche das Geheimnis des Fliegens in sein Ohr. Voller Freude kletterte er bis hoch in den Gipfel des Baumes, schwang seine Arme wie die Flügel eines Adlers, und dann sprang er hoch in den Himmel, und tatsächlich, er flog in den Lüften immer höher, immer weiter.
»Jetzt kann ich ein Wunder vollbringen und werde Schüler des Mönches«,
jubelte der erste der jungen Mönche und machte sich auf die Flugreise zu dem weisen Mönch. Der zweite der jüngsten Mönche aber kam an einem Teich vorbei. Dort sah er einen Wasserläufer.
»Ich werde lernen, über das Wasser zu gehen. Das wird mein Wunder sein.«
Und er setzte einen Fuß auf die Wasseroberfläche, aber mir nichts, dir nichts, fiel er in den Teich und ging unter. Triefnass kletterte er an das Ufer.
»Du kannst nicht über das Wasser gehen«, sagte da eine Stimme.
Es war die dreifarbige Katze.
»Was weißt schon du? Ich werde das lernen.«
Und der zweite, der jungen Mönche, probierte und probierte, über das Wasser zu laufen, aber jedes Mal ging er in dem Teich unter. Die dreifarbige Katze hatte ihn die ganze Zeit über beobachtet, und als er zum 100. Male auf das Wasser treten wollte, sagte sie:
»Was gibst du mir, wenn ich dir verrate, was du tun musst, damit du über das Wasser gehen kannst?«
»Geld habe ich nicht, aber ich habe ein silbernes Amulett, das mir einmal ein Mönch geschenkt hat, als ich ein kleiner Junge war. Das gebe ich dir.«
»Nun gut, dann pass auf.«
Und so flüsterte die dreifarbige Katze dem zweiten der jungen Mönche das Geheimnis, wie man über das Wasser geht, ins Ohr. Voller Freude machte er einen Schritt auf das Wasser und ging dann, ohne im Teich zu versinken, bis zum anderen Ufer.
»Jetzt kann ich ein Wunder vollbringen und werde Schüler des Mönches«,
jubelte der zweite der jungen Mönche und machte sich auf den Weg zu dem weisen Mönch. Der dritte aber, der jungen Mönche, der ging in das Land hinaus. Da hörte er einen Vogel, der wild mit seinen Flügeln schlug. Er hatte sich in einem Fischernetz verfangen.
»Du armer Vogel, warte, ich werde dich befreien.«
Und ganz behutsam half er dem Vogel aus seinem Gefängnis heraus und ließ ihn zurück in die Freiheit fliegen. Als er wieder ein Stück des Weges gegangen war, da sah er einen Fisch, der lag im Sand und versuchte zurück in das Wasser zu zappeln.
»Warte, kleiner Fisch, ich werde dich zurück in das Wasser bringen.«
Und ganz behutsam half er dem Vogel aus seinem Gefängnis heraus und ließ ihn zurück in die Freiheit. Der junge Mönch ging weiter und kam an einem Haus vorbei. Da hörte er eine Katze miauen, die war in einem Käfig eingesperrt. Daneben saß ein dicker Mann und aß und trank.
»Ich bitte dich, guter Mann, so lasse doch die Katze aus dem Käfig«, sagte der dritte der jungen Mönche.
»Warum sollte ich das tun? Ich werde die Katze morgen auf dem Markt verkaufen, und wenn sie keiner kauft, dann werde ich sie in einen Sack stecken und ins Wasser werfen.«
»Ich bitte dich, guter Mann, kein Tier sollte eingesperrt sein.«
»Papperlapapp, scher dich fort von hier«,
rief der dicke Mann. Der dritte der jungen Mönche aber setzte sich vor den Käfig auf den Boden und begann zu meditieren. Da kratzte sich der dicke Mann hinter dem Ohr.
»Du kannst die Katze kaufen. Was gibst du mir dafür?«
»Geld habe ich keines«, sagte der dritte der jungen Mönche.
»Aber hier habe ich ein bronzefarbenes Amulett.
Das hat mir ein Mönch geschenkt, als ich ein kleiner Junge war.«
Der dicke Mann war sehr gierig und er wusste, dass er viel mehr Geld auf dem Markt bekommen würde für das Amulett als für die Katze.
»Gib her und dann verschwinde mit dem Mistvieh, bevor ich es mir anders überlege«,
sagte er. Und dann brüllte er vor Lachen, weil er solch ein gutes Geschäft gemacht hatte. Der dritte der jungen Mönche aber befreite die dreifarbige Katze aus dem Käfig.
»Laufe, liebe Katze, und sei wieder frei.«
Die Katze sprang freudig auf und davon.
»Nun werde ich zu dem weisen Mönch zurückgehen und ihm sagen, dass ich keine Wunder vollbringen kann.«
Und so machte auch er sich auf den Weg zurück zu dem weisen Mönch. Der weise Mönch saß unter dem Baum im Schatten und meditierte. Neben ihm thronte seine dreifarbige Katze. Da erschienen die drei jungen Mönche. Sie warfen sich vor den weisen Mann auf den Boden und zollten ihm ihre Hochachtung.
»Nun, wer von euch kann ein wahres Wunder vollbringen?«
fragte der weise Mönch. Da stand der erste der jungen Mönche auf und sagte,
»Ich kann fliegen, das ist mein Wunder.«
Und er stand auf und flog ein paar Mal um den Baum herum. Der weise Mönch nickte, aber er sagte kein Wort. Da stand der zweite der jungen Mönche auf.
»Ich kann über das Wasser laufen, das ist mein Wunder.«
Er lief zu dem Fluss neben dem Baum und ging ein paar Mal auf dem Wasser hin und her. Der Mönch nickte, aber er sagte kein Wort. Da stand der dritte der jungen Mönche auf.
»Ich kann nur auf der Erde gehen, ein Wunder kann ich nicht vollbringen.«
Der erste und der zweite der jungen Mönche kicherten, denn sie waren sich sicher, dass nur einer von ihnen der Schüler werden konnte. Da stand der Mönch auf, stellte sich vor den ersten der jungen Mönche und legte ihm das goldene Amulett in die Hand, das er der Katze verkauft hatte.
»Das habe ich dir einmal gegeben, als du noch ein kleiner Junge warst. Es soll dich beschützen. Gehe zurück in dein Kloster und studiere die Lehren Buddhas.«
Nun stellte sich der weise Mönch vor den zweiten der jungen Mönche und legte ihm das silberne Amulett in die Hand, das er der Katze verkauft hatte.
»Das habe ich dir einmal gegeben, als du noch ein kleiner Junge warst. Es soll dich beschützen. Gehe zurück in dein Kloster und studiere die Lehren Buddhas.«
Jetzt stellte er sich vor den dritten der jungen Mönche und legte ihm das bronzefarbene Amulett in die Hand, das er verkauft hatte für die Freiheit der Katze.
»Das habe ich dir einmal geschenkt, als du noch ein kleiner Junge warst. Bleibe hier und sei mein Schüler, denn das wahre Wunder besteht nicht darin, in der Luft zu schweben oder auf dem Wasser zu wandeln, sondern darin, auf der Erde zu gehen.«
Wie der Indianerjunge zu seinem Namen kam. Es war die Zeit der langen Nächte. Seit Tagen hatte es ununterbrochen geschneit. Wind pfiff seine Eiseskälte über das Land, umklammerte ohne Erbarmen Mensch und Tier. Häuptling Große Adler konnte sich nicht erinnern, jemals solche Kälte erlebt zu haben. Auch die Stammesältesten schüttelten nur ungläubig die Köpfe. Das Feuer in dem Tipi loderte nur noch spärlich. So saßen die Indianer eng beieinander, eingehüllt in ihre Bärenfelle. Aber selbst diese gaben kaum noch ausreichend Schutz vor der Kälte. Die Essensvorräte schrumpften von Tag zu Tag, und das Wenige wurde zuerst den Alten, Kranken und Kindern gereicht. Keiner konnte hinausgehen und versuchen zu jagen. Wer es trotz allem versucht hatte, war nicht zurückgekehrt, erfroren oder zerfleischt von hungrigen Tieren. Mit jedem Tag wurden selbst die stärksten Krieger immer schwächer, und bald lagen sie alle kraftlos in ihrem Tipi und baten den großen Manitu um Hilfe. Aufgehende Sonne Die Häuptlingsfrau hatte am Morgen ihr zweites Kind zur Welt gebracht, einen Jungen. Wie sollte ein Neugeborenes überleben? Unheimlich hörte sich das Heulen der Wölfe an. Immer näher kamen sie an das Indianerdorf heran. Der Hunger trieb sie, und immer mehr Wölfe vereinten sich im Rudel.
»Unser Kind ist im Zeichen der Eule geboren«, sagte Große Adler
und streichelte über das Haar seiner Tochter kleine Schildkröte. Und aufgehende Sonne sang für ihren Sohn die Weisheit der Navajo. »Geh aufrecht wie die Bäume, liebe dein Leben so stark wie die Berge. Sei sanft wie der Frühlingswind, bewahre die Wärme der Sonne im Herzen, und der große Geist wird immer mit dir sein.« Entkräftet fielen sie in einen tiefen Schlaf. Ihr Schlaf war so tief, dass sie den Wolf nicht bemerkten, der sich bis an das Tipi herangeschlichen hatte und ein Loch in die Zeltwand biss. Genau in dem Moment, als er kleine Schildkröte schnappen wollte, schrie der neugeborene Indianerjunge aus Leibeskräften. Er schrie so laut, wie noch nie zuvor jemals ein Säugling geschrien hatte. Der Wolf war vor Schreck erstarrt, und Häuptling Großer Adler spaltete ihm mit seinem Tomahawk den Kopf. »Unser Sohn hat unserem Volk das Leben gerettet«, sagte aufgehende Sonne, »und deshalb wird er ab heute auf den Namen Schreiender Wolf hören.« Und sein ganzes Leben hindurch flüchteten die Wölfe, wenn sie schreienden Wolf kommen sahen, der ein stolzer Navajo-Indianer wurde.